Weihnachten.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr. Die nächste Geschichte habe ich von Christoph Wiegand, Verleger und Autor, hier aus Griesheim, er ist Leiter des Misti Verlages, zur Verfügung gestellt bekommen und er wird uns diese Geschichte zunächst einmal selbst ein bisschen vorstellen. Herr Wiegand, eines Ihrer Hörbücher, einer Ihrer Geschichten ist eine Weihnachtsgeschichte. Vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worum es in dieser Geschichte geht.
Die Geschichte heißt Die sprechende Ikone. Es ist eine Weihnachtsgeschichte aus Griechenland. Die Idee zu dieser Geschichte entstand im Jahr 2011. Da war gerade mein vorheriges Buch fertig, Die Insel im Nebel der Götter, was ja auch in Griechenland spielt. Und ich war dann in Griechenland im Urlaub auf der Insel Korfu und habe dort eine Ikonenwerkstatt besucht. Und die Ikonen dort haben mich sehr fasziniert. Im griechischen Volksglauben sind ja Ikonen Fenster zum Himmel. Ich habe mir dann eine kleine Ikone mitgenommen und als indirekte Fortsetzung von Die Insel im Nebel der Götter wollte ich mit den gleichen Figuren, mit den drei griechischen Kindern, eine Weihnachtsgeschichte schreiben. Und da habe ich ungefähr eine Woche lang über griechische Weihnachtsbräuche recherchiert, auch über Rezepte und so. Und dann entstand diese Geschichte praktisch an einem Sonntagnachmittag. Ich habe nach dem Mittagessen angefangen zu schreiben und am Abend war ich dann fertig. Die kam dann auch 2011, kurz vor Weihnachten, noch als Buch heraus. Ein Dreivierteljahr später ungefähr haben wir diese Geschichte dann mit dem gleichen Sprecher als Hörspiel aufgenommen. Natürlich im Hochsommer bei 35 Grad im Schatten. Eine Weihnachtsgeschichte aufzunehmen ist schon eine Herausforderung. Diese Geschichte enthält sehr viel griechische Weihnachtsmusik von griechisch-orthodoxen Choralen, die ja dort in der Weihnachtsmesse gesungen werden, bis zu moderner Weihnachtsmusik und eher klassischer Weihnachtsmusik, wie von Mikis Theodorakis, ist praktisch alles dabei.
Soweit Christoph Wiegand, der Autor der Weihnachtsgeschichte, die sprechende Ikone. Und nach dem Musiktitel, der uns zu Christmas in Down Under führt, wollen wir uns diese Geschichte auch anhören.
Radio frei Stadtgespräch.
Die sprechende Ikone, eine Weihnachtsgeschichte aus Griechenland, von Christoph Wiegand. Was wären die orthodoxen Kirchen des Ostens ohne ihre prachtvollen Ikonen? Doch sind Ikonen überhaupt Heiligenbilder oder haben die sogenannten Fenster zum Himmel noch eine ganz andere Bedeutung? Es war ein kalter Wintermorgen, als wir uns auf den Weg zum Flughafen machten. Ein paar Tage zuvor hatte es, pünktlich am 4. Advent, zum ersten Mal in diesem Winter geschneit. Erfurt war vollkommen von Schnee bedeckt und die verzuckerten Bäume im Park und an der Straße verwandelten die Stadt in ein wahres Winterwunderland. Es war der 23. Dezember und wir reisten wieder auf die Insel Kreta. Es war das erste Mal, dass wir Weihnachten in Griechenland, im Heimatdorf meines Vaters, in der Nähe von Palikastro verbrachten. Als ich vor 2 Wochen einen Brief von meiner Cousine Taris bekam, wusste ich noch nicht, dass wir uns schon vor den nächsten Sommerferien wiedersehen würden. Umso größer war die Überraschung, als uns Papa am 4. Advent ein ganz besonderes Geschenk in einem selbst gebastelten Bilderrahmen präsentierte. Dieses Weihnachten feiern wir in Hellas, stand in Glitzerschrift zwischen Watte, grünen Sternen und Kastanien. Mama war wie aus dem Häuschen und auch ich munzelte wie ein Honigkuchenpferd. Was konnte es Schöneres geben, als Weihnachten mit meinem Cousin Aris und meiner Cousine Thais zu feiern? Mittlerweile waren wir am Flughafen angekommen. Wir stiegen aus dem Taxi und der Fahrer stellte unsere beiden Koffer am Eingang ab. Wir gingen zur Abfertigung und 2 Stunden später saßen wir im Flugzeug, unterwegs in den warmen Süden. Natürlich war in Griechenland auch Winter, doch gab es auf Kreta, vor allem an der Küste, nur sehr selten Schnee. Papa erinnerte sich nur an 2 oder 3 Winter, in denen es geschneit hatte. Ein paar Stunden später setzten wir am Flughafen von Heraklion auf. Beim Aussteigen wehte uns ein kühler Wind ins Gesicht. Im Vergleich zum Sommer war es schon kalt. Aber da wir gerade aus dem verschneiten Deutschland kamen, empfand ich die Temperatur als recht angenehm. Onkel Thales war uns abholen gekommen und nach weiteren 3 Stunden Fahrt kamen wir am späten Nachmittag in Papas kleinem Heimatdorf im äußersten Osten der Insel an. Als der Wagen vor dem Haus hielt, rannten uns Aris und Thais schon entgegen, um uns zu begrüßen. Meine Cousine sagte ganz aufgeregt:
Das ist ja eine Überraschung, dass ihr dieses Weihnachtsfest bei uns verbringt. Aris und ich wussten bis gestern Abend nichts davon.
Ich wusste bis vor 3 Tagen auch nicht, dass wir Weihnachten hier sein würden, sagte ich. Doch umso größer war die Freude, dieses Fest zusammen zu feiern. Außer uns waren noch Papas und Onkel Thales jüngere Schwester Joanna mit ihrem Mann Armandos aus Thessaloniki und natürlich unsere Großeltern aus Palikastro angereist. Als wir ins Haus kamen, begrüßten uns Tante Georgina, Oma und Opa und Tante Joanna. Danach brachte Aris meine Reisetasche in sein Zimmer, wo ich die nächsten 2 Wochen schlafen würde. Ich freute mich riesig, wieder hier zu sein, und als wir am Abend zu dritt mit Aris und Thais in ihrem Zimmer saßen, erzählten wir vom letzten Sommer und all den Abenteuern, die wir damals erlebt hatten. Es war schon ziemlich spät, als uns Tante Georgina zum Abendessen rief. Ich war überrascht, dass es diesmal nur Kräuterbrot mit heißem Tee und keine der warmen, süßen Köstlichkeiten gab, die wir sonst immer hier zu essen bekamen. Tante Georgina erklärte mir:
40 Tage vor Weihnachten beginnt in Griechenland die Fastenzeit. Das heißt, dass kein Fleisch, kein Fisch und auch keine Eier, Milch oder Wein verzehrt werden dürfen. In dieser Zeit bereiten wir uns auf das heilige Fest vor und ernähren uns sehr einfach. Erst am 24. Dezember endet die Fastenzeit.
Als wir nach dem Abendessen noch alle zusammen in der Stube saßen, erklärte mir Thales:
Geschenke gibt es bei uns erst am Neujahrsmorgen, denn in der Nacht zu Neujahr kommt der heilige Vasilius. Er war im 4. Jahrhundert Bischof in Kleinasien und geht von Haus zu Haus, um uns Kindern Geschenke zu bringen. Dafür schmücken wir den Tisch mit Nüssen und Mandeln und stellen in die Mitte das Vasiliusbrot.
Je mehr ich über die griechischen Weihnachtsbräuche erfuhr, desto mehr wurde mir klar, wie anders dieses Fest hier in Hellas gefeiert wird. Jetzt war es schon spät. Aris, Thais und ich verabschiedeten uns und legten uns schlafen. Nur das Rauschen des Meeres war zu hören, als wir in den Schlaf fielen. Als ich am nächsten Morgen aufstand, waren im ganzen Dorf Glöckchen zu hören. Meine Cousine und meine Eltern saßen schon am Frühstückstisch, als ich mit Aris in die Stube kam. Tante Georgina hatte uns einen leckeren Haferbrei mit Honig gemacht. Nur noch einen Tag, dann ist die Fastenzeit vorbei, dachten wir uns. Nach dem Essen zogen wir uns dicke Jacken an und gingen hinaus ins Dorf, um wie die anderen Kinder von Tür zu Tür zu gehen und die Kalanda zu singen. Aris erklärte mir: Die Kalanda sind Weihnachtslieder, die wir am Tag vor und nach Weihnachten singen, um die Geburt des Erlösers anzukündigen und zu feiern. Meine Cousine trug einen großen, an einer Schnur hängenden Stern aus Silberpapier. Mein Cousin hatte eine kleine Glocke in der Hand und ich bekam eine kleine Trommel. Den ganzen Vormittag zogen wir von Haus zu Haus, bekamen als Gaben Nüsse, Apfelsinen oder Aprikosen, die wir in einem kleinen Weihnachtssack verstauten. In manchen Häusern waren Kinder, die sich uns anschlossen, um auch die Kalanda zu singen. Als unser Sack halb voll war, liefen wir nach Hause zurück. Es muss wohl um die Mittagszeit gewesen sein, denn wir hatten schon riesigen Hunger. Diesmal hatte Mama das Mittagessen zubereitet. Es gab mit Quark gefüllte Eierkuchen, dazu aßen wir etwas von den Nüssen und Aprikosen, die wir beim Kalandasingen bekommen hatten. Es dauerte nicht lange, bis Onkel Thales zusammen mit Papa und Onkel Armandos aus Palikastro zurückkam. Im Kofferraum lag der Weihnachtsbaum, den wir Kinder natürlich sofort bestaunen wollten. Umso überraschter war ich, als ich sah, dass es gar keine Tanne, Kiefer oder irgendein Nadelbaum war. Stattdessen war unser Weihnachtsbaum eine Zypresse. Onkel Thales sagte: Nadelbäume sind in Griechenland sehr teuer. Deshalb nehmen die meisten Familien als Weihnachtsbaum eine Zypresse. Aris und ich trugen den Baum ins Haus, wo wir ihn im Wohnzimmer in einen speziellen Christbaumständer einspannten. Thales kam mit einer großen Kiste zurück und sagte,
»Hilfst du mir beim Schmücken, Alex?«
Ich sagte begeistert ja, fragte mich aber, als sie die Kiste öffnete, wo die Weihnachtskugeln und das ganze Lametta geblieben waren. Das Einzige, was wir an Weihnachtsbaumschmuck hatten, waren viele kleine Papierschiffe in unterschiedlichen Farben. Verwundert fragte ich meine Cousine, »Ihr schmückt den Weihnachtsbaum mit Schiffen?« Sie lächelte und sagte,
»Ja, das ist ein ganz alter Brauch in Hellas. Wir gedenken damit der vielen griechischen Seefahrer, die seit Jahrtausenden die Weltmeere durchsegelt haben.«
Wir schmückten jedenfalls unsere Weihnachtszypresse, während aus der Küche bereits die leckersten Düfte zu riechen waren. Tante Georgina, Mama und Tante Johanna buken Kuchen, Plätzchen, Lebkuchen und all die süßen Leckereien, welche die Weihnachtszeit zu einem unvergesslichen Festessen werden ließ. Es roch nach Zimt, Vanille, Safran und Muskat. Auf dem Tisch standen Wein, Schafskäse und frische Apfelsinen und irgendwie dachte keiner mehr daran, dass bis heute Nacht eigentlich noch Fastenzeit ist. Während die Weihnachtsbäckerei in vollem Gange war, saßen wir zu dritt in der Stube und musizierten. Aris spielte Xylophon, Thales und ich begleiteten ihn mit unseren Schellglocken.
Radio frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Im Stadtgespräch am zweiten Weihnachtstag hören wir heute eine griechische Weihnachtsgeschichte, die sprechende Ikone. Christoph Wiegand hat sie aufgeschrieben und als Hörbuch produziert.
Nach dem Abendessen, es gab eine leckere Moussaka, bereiteten wir uns auf die Weihnachtsmesse vor. Aris und ich trugen einen dunkelroten Anzug mit einem weißen Trachtenhemd und Krawatte, während meine Cousine, genau wie alle Frauen, ein mit Blumenmotiven verziertes Kleid anhatte. Es war vielleicht noch eine Stunde bis zur Messe, als Aris aufgeregt ins Wohnzimmer kam und uns sagte, wir sollen mal kurz mit auf den Balkon kommen. Ich hatte keinen Schimmer, was er uns zeigen wollte, doch plötzlich sahen wir über der alten Kapelle auf dem Hügel oberhalb der Kirche einen besonders hellen Stern, der nur auf den Hügel schien. Aris sagte, ich beobachte schon sehr lange die Sterne, aber diesen habe ich noch nie gesehen. Ich fügte scherzhaft hinzu, vielleicht ist dieser ja der Stern von Bethlehem. Mein Cousin sagte, was haltet ihr davon, wenn wir zum Hügel hinaufgehen? Es ist vielleicht eine Viertelstunde zu Fuß und die Messe fängt erst in einer Stunde an. Thales sagte,
aber in der alten Kapelle ist schon viele Jahre keiner mehr gewesen, die ist sicher verriegelt.
Aris sagte darauf, egal, ein Versuch ist es wert. Wer ist dafür, dass wir zur Kapelle laufen? Meine Cousine war überstimmt und so fragten wir Tante Georgina, ob wir vor der Messe noch ein Stück spazieren gehen dürften. Sie sagte,
passt aber gut auf, es wird schon dunkel und in einer Stunde beginnt die Messe.
Wir versprachen, pünktlich zur Messe wieder zurück zu sein und schon machten wir uns auf den Weg zur alten Kapelle. Wir liefen an der Kirche oberhalb des Dorfes vorbei und gingen immer weiter, bis wir auf dem Hügel vor der Kapelle standen. Von hier aus konnte man sehen, dass der Stern auf den hinteren Teil des Daches schien. Aris und ich versuchten, die Pforte zu öffnen, die merkwürdigerweise nicht verriegelt war und sich leicht öffnen ließ. Es war schon ziemlich duster, doch zum Glück hatte meine Cousine von zu Hause eine Laterne mitgenommen, sodass man das Innere der Kapelle gut sehen konnte. Die Altarwand war voller Ikonen, die im Schein unserer Laterne glitzerten. Aris sagte zu mir, Ikonen sind nicht nur einfache Bilder. Wir glauben, dass sie Fenster zum Himmel sind. Ich fragte fasziniert, warum glitzern sie so, wenn man sie anstrahlt? Sie werden teilweise mit Goldfolie versehen, bevor man sie fertigstellt. Nachdem Aris das gesagt hatte, passierte etwas Merkwürdiges. Der kalte Wind war nicht mehr zu spüren, auch schien die Kapelle hell erleuchtet, als sich die große Christus-Ikone in der Mitte plötzlich zu bewegen begann. Jesus, der eben noch stumm mit der Bibel in der Hand auf dem Bild zu sehen war, bewegte plötzlich seine Arme. Wir blieben wie angewurzelt stehen und versuchten zu begreifen, was wir gerade gesehen hatten. Auf einmal hörten wir eine Stimme.
Seid willkommen, tretet näher, Menschenkinder.
In dem Moment, als wir einen vorsichtigen Schritt in Richtung der Ikone wagten, war Jesus verschwunden. Stattdessen begann das Bild zu leuchten und wuchs auf die Größe einer Tür an. Vor uns war nun eine fruchtig-grüne Wiese zu sehen und so stiegen wir durch das Bild auf diese Wiese, die eine wundervolle Wärme ausstrahlte. Hier und da gab es ein paar Bäume. Wir liefen über einen kleinen Hügel und entdeckten einen Bach mit glasklarem Wasser, der sich durch die Landschaft schlängelte. Wir setzten uns unter einen Kirschbaum, der gerade in voller Blüte war, als wir hinten am Horizont ein Mädchen in einem leuchtend weißen Gewand kommen sahen. Noch ehe wir aufstehen konnten, um ihr entgegenzulaufen, stand sie bereits vor uns. Sie strahlte über das ganze Gesicht, als sie uns erblickte. Sie hatte lange, schwarze Haare und blaue Augen und sah uns dreien irgendwie ähnlich. Ich fragte sie, wo sind wir hier? Sie lächelte und sagte,
ihr seid hier im Himmel. Da unten in der alten Kapelle gibt es ein Himmelsfenster, durch das ihr hierher gelangt seid. Kommt, ich zeig euch etwas.
Wir liefen den Bach entlang. Als Thaas sagte,
also langsam bekomme ich Durst.
Dieses merkwürdige Mädchen fragte sie,
trinkst du gerne Himbeersaft?
Meine Cousine erwiderte voller Begeisterung,
ja, das ist mein Lieblingssaft.
Jetzt beugte sie sich über den Bach und hielt den Zweig eines Himbeerstrauches, der am Ufer wuchs, in das Wasser. Dieses verwandelte sich augenblicklich in fruchtigen Himbeersaft. Thaas lächelte und sagte,
jetzt fehlt mir nur noch ein Becher.
Nachdem sie das gesagt hatte, hielt sie plötzlich einen Keramikkrug in der Hand, in den der Himbeersaft aus dem Bach in der Form eines Regenbogens hineinströmte. Wir waren völlig erstaunt über das, was wir gesehen hatten. Meine Cousine trank jedenfalls einen Schluck von dem Himbeersaft und sagte,
oh, ist der lecker. So köstlichen Saft habe ich noch nie getrunken.
Wir probierten beide auch und waren überwältigt von dem fruchtigen Geschmack. Das Mädchen fragte uns,
möchtet ihr frische Kirschen essen?
Ares sagte, aber der Kirschbaum trägt noch Blüten. Wir trauten unseren Augen nicht. Plötzlich war er voller reifer Kirschen. Dieses Mädchen mit dem weißen Gewand fragte uns,
geht ihr gerne in die Berge?
Ich antwortete, ja, vor allem im Sommer. Dann gehen wir immer wandern in den Thüringer Wald. Sie schnippte mit den Fingern, als wir uns plötzlich in einem grünen Tal am Fuße eines hohen, schneebedeckten Berges neben einem Wasserfall befanden. Thaas fragte sie erstaunt,
wie machst du das, dass alles, was wir uns wünschen, in Erfüllung geht?
Sie lächelte und sagte,
hier im Himmel ist alles möglich, hier gibt es keine Grenzen.
Über uns schwebten Adler und einige der prächtigsten Vögel, die es auf der Erde gab. Wir verbrachten einige Zeit am Wasserfall, als sich irgendwann dieses Mädchen, das vielleicht so alt war wie Thaas, fragte, wer bist du eigentlich? Du siehst uns dreien irgendwie ähnlich und scheinst uns genau zu kennen. Sie nahm meine rechte Hand und schaute mir in die Augen.
Ich bin Anna.
Als ich ihren Namen hörte, wurden die tiefen Erinnerungen, die ich lange Zeit verdrängt hatte, wieder wach. Als ich 2 Jahre alt war, kam meine Schwester zur Welt. Sie hatte nur ein paar Monate gelebt, als sie plötzlich schwer krank wurde. Kurz vor ihrem Tod hatten unsere Eltern sie noch von einem in Dresden residierenden griechisch-orthodoxen Priester taufen lassen. Ich selbst hatte keine Erinnerung mehr an meine Schwester und erfuhr von ihr, als ich etwa 8 Jahre alt war. Ich konnte es kaum fassen, dass ich Anna einmal gegenüberstehen würde. Sie war so, wie ich mir meine Schwester immer vorgestellt hatte. Wir schlossen uns in die Arme und verharrten einen Moment, in dem ich 10 Jahre, die ich nicht mit ihr verbringen konnte, auf irgendeine Weise nachholte. Auch Ares und Thaas waren von Glück erfüllt, endlich ihre Cousine kennenzulernen. Anna sagte,
ihr habt doch bestimmt Hunger.
Das ließen wir uns nicht zweimal sagen. Sie schnippte wieder mit ihren Fingern und schon waren wir zurück auf der Wiese, wo wir ihr zum ersten Mal begegnet waren. Am Bach stand ein Mann mit langen braunen Haaren und Bart, der auf uns wartete. Meine Schwester stellte sich zu ihm.
Darf ich euch Jesus von Nazareth vorstellen?
Erst in diesem Moment wurde uns klar, wer vor uns stand. Er begrüßte uns und sagte,
seid willkommen. Ich hoffe, ich habe euch in der alten Kapelle nicht zu sehr erschreckt.
Wir fragten ihn, warum wir durch die Ikone in der Kapelle in den Himmel gekommen seien. Er sagte,
heute um Mitternacht ist es wieder soweit. Dann beginnt Weihnachten. Es ist jetzt schon fast 2000 Jahre her, dass ich geboren wurde. Doch es freut mich, dass es immer noch viele Menschen gibt, welche dieses Ereignis feiern. Dass Ikonenfenster zum Himmel sind, ist eher ein symbolischer Glaube. Doch zur Weihnachtszeit ist der Himmel für all diejenigen offen, die an ihn glauben. Aus diesem Grund geschehen in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr oft wundersame Dinge. Ihr Kinder seid für so etwas offen, doch die Erwachsenen haben das Wunder der Weihnacht oft vergessen und glauben nicht mehr an die kleinen, unscheinbaren Dinge, die in dieser Zeit passieren.
Jetzt wurde uns auch klar, warum nur wir und keiner von unseren Eltern diesen hell erleuchteten Stern über der Kapelle gesehen haben.
Radio Frei Stadtgespräch.
Die sprechende Ikone ist unsere Weihnachtsgeschichte für heute. Aufgeschrieben hat sie Christoph Wiegand und wir setzen die Geschichte jetzt fort.
Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen. Ihr müsst doch schon fast verhungern.
Er fragte uns, was wir gerne essen. Aris sagte, dass er gerne Fisch esse, ganz besonders Forelle. Ich hingegen bevorzugte Lachs und meine Cousine aß gerne Hähnchen. Daraufhin stellte er sich ans Ufer des Baches und hielt seine Arme ausgestreckt, als bald zwei Fische aus dem Wasser in seine Hände sprangen. In der einen hielt er Aris Forelle, in der anderen meinen Lachs und Thais hielt plötzlich ein Huhn in der Hand. Wir setzten uns im Kreis, in dessen Mitte wie aus dem Nichts ein Lagerfeuer klomm, auf das wir die Fische und das Hähnchen legten. Im Nu war das Essen durchgebacken und jeder bekam sein Festmahl in einer kleinen länglichen Tonschale serviert. Dazu gab es wieder frischen Himbeersaft aus dem Fluss. Wir erzählten noch eine Weile und ich genoss die wenigen Stunden, die ich mit meiner kleinen Schwester verbringen konnte. Aris fragte Jesus irgendwann, wie war das damals, als du aus Wasser Wein gemacht hast? Er sagte,
nun ja, das war auf der Hochzeit zu Kana. Es kamen viel mehr Gäste, als eigentlich erwartet wurden, und deshalb reichte der Wein nicht. Es ist ja nicht gerade toll für den Gastgeber, wenn auf seiner Feier Speise und Trank ausgehen.
Nun waren wir gefühlte 6 Stunden im Himmel, als hinter dem Hügel laute Fanfaren ertönten. Anna sagte,
ihr müsst jetzt zurück, gleich beginnt die Weihnachtsmesse. Aber wir sind doch schon fast einen Tag hier, die Messe müsste doch längst vorbei sein,
sagte Thais. Meine Schwester antwortete,
hier oben hat Zeit keine Bedeutung. Ihr seid in Wirklichkeit nur 1 Stunde hier gewesen.
Wir verabschiedeten uns von Anna und bevor wir durch das Fenster zurück in die Kapelle stiegen, gab uns Jesus noch ein ganz besonderes Geschenk mit.
Nehmt diese Bibeln mit in eure Welt.
Er gab jedem von uns eine Bibel, die aus purem Gold war. Wir bedankten uns für diese Gabe und gingen durch das Fenster zurück auf die Erde. Wir waren wieder in der alten Kapelle und auf dem Boden stand Thais Laterne, die immer noch brannte. Als wir die Kapelle verließen, hörten wir den Weihnachtsgesang, der aus der Kirche drang und mit Trompeten und Fanfaren untermalt war. Wir gingen durch die Pforte ins Kirchenschiff, wo sich das ganze Dorf versammelt hatte und der heiligen Nacht gedachte. Während der Kinderchor Aja Nichta, Stille Nacht sang, schritt ein Priester, ein Weihrauch fast schwenkend, durch das Schiff, um die Gemeinde zu segnen. Gefolgt wurde er von 2 Messdienern, die eine Marienikone auf einer Sänfte trugen. Insgesamt 1 Stunde dauerte die Messe, bis wir spät am Abend alle zusammen zu Onkel Thales und Tante Georginas Haus zurückliefen. Auf dem kurzen Weg hinunter ins Dorf sangen wir Weihnachtslieder und freuten uns auf das Weihnachtsfest am nächsten Tag. Kaum, dass wir zu Hause waren, legten wir uns schlafen, auch wenn wir nach dem, was wir erlebt hatten und den vielen Eindrücken vor Aufregung kaum ein Auge zubekamen. Es war einfach unglaublich, was uns an diesem Tag passiert war, aber hatte doch keiner von uns geträumt. Irgendwann in der Nacht stand ich auf. Ich konnte nicht schlafen und ging die Treppe hinunter in die warme Stube. Im Kamin brannte das Feuer. Ab und zu war ein Zischen zu vernehmen. Ich lief zu Thais, die am Fenster stand und nach draußen schaute. In diesem Moment merkte ich, dass Schnee fiel. Kannst du auch nicht schlafen, sagte ich zu ihr. Sie schaute zu mir und meinte,
es kommt mir so unwirklich vor, was wir am Heiligabend erlebt haben. Ich bin sehr froh, meine Cousine kennengelernt zu haben. Sie ist sehr nett.
Für mich war es auch etwas ganz Besonderes, eine kurze Zeit mit ihr zu verbringen. Wie findest du den Schnee?
Er ist wunderschön. Ich habe noch nie Schnee von nahem gesehen. Nur auf den Berggipfeln des Ida-Gebirges, wo wir diesen Sommer waren.
Ich schaute meine Cousine an und sagte, ich habe eine Idee. Morgen bauen wir zusammen einen Schneemann.
Oh ja,
erwiderte sie voller Freude. Bevor wir wieder ins Bett gingen, setzten wir uns noch einen Moment vor den Kamin. Ich fragte Thais, warum brennt das Feuer die ganze Nacht?
Das ist wegen der Kalikanzari. Das sind Kobolde. Sie verlassen die Unterwelt jedes Jahr am Heiligabend für 12 Tage, um Unheil zu stiften. Deshalb brennt 12 Tage lang das Weihnachtsfeuer, um sie zu vertreiben.
Was machen denn die Kalikansari für Streiche, wollte ich wissen.
Sie machen die Milch sauer, zerstampfen den Kuchen oder vermanschen das Essen. Aber nur von Mitternacht bis zum Krähen des Hahnes. Tagsüber sind sie verschwunden. Und da sie nur über den Kamin ins Haus kommen, muss das Feuer 12 Tage lang brennen.
Es klang so geheimnisvoll, was sie da von den Kobolden erzählte. Aber schließlich wussten wir ja am besten, dass in der Weihnachtszeit manchmal Dinge passieren, die man nicht erklären kann. Mittlerweile waren wir wieder so müde, dass wir im Nu in den Schlaf fielen. Am nächsten Morgen läuteten überall im Dorf die Weihnachtsglocken und Tante Georgina hatte ein üppiges Frühstück zubereitet. Es gab frischen Kefir, selbstgemachten Vanillejoghurt, Eierkuchen mit heißer Heidelbeersoße und Melo Macarona, ein landestypisches Weihnachtsgebäck aus Mandeln und Grieß. Zu unserer aller Überraschung hatte Mama noch einen selbstgebackenen Dresdner Christstollen mitgebracht. Während wir im Wohnzimmer saßen und zusammen frühstückten, lief eine Schallplatte mit traditioneller griechischer Weihnachtsmusik. Wir alle waren glücklich, hier zusammen zu feiern und noch ehe wir fertig waren, klingelte es an der Tür. Es waren die Kinder aus der Nachbarschaft, die von Haus zu Haus zogen, um die Kalander zu singen. Wir zogen unsere dicken Jacken an, legten uns Schals um, setzten unsere Bommelmützen auf und schlossen uns den anderen Kindern an. Es hatte so viel geschneit, dass der Schnee kniehoch war. Und da es so neblig war, hatten einige von uns Laternen dabei. Diesmal trug ich die kleine Glocke, Aris nahm die Trommel und Thais ihren Weihnachtsstern. An jedes Haus, an das wir kamen, riefen wir laut: Kala Christujena, frohe Weihnachten! Und erfreuten die Leute mit unserem Gesang, wofür wir natürlich auch reichlich Nüsse, Mandeln und Apfelsinen bekamen. Als wir weiter unten im Dorf an einer Gasse vorbeigingen, sah ich plötzlich aus dem Nebel ein Licht kommen. Aris und ich blieben stehen, um zu schauen, wer da alleine zum Kalandersingen zieht. Als wir beim Näherkommen erkannten, dass es Anna war. Voller Freude nahmen wir sie zum Kalandersingen mit und bis zum Mittag waren wir durch das ganze Dorf gezogen. Anna kam mit uns nach Hause, doch keiner in unserer Familie merkte, dass wir noch jemanden mitgebracht hatten. Sie erzählte uns, dass sie bis zur Silvesternacht auf der Erde bleiben könne und dann wieder zurück in den Himmel müsse und dass keiner von den Erwachsenen, sondern nur Aris, Thais und ich sie sehen können. Als Weihnachtsessen gab es gefüllten Truthahn, frischen Karpfen, Moussaka und einen Auflauf aus Reis, Kichererbsen, Tomaten und Oliven, mit Feta-Käse und frischen Kräutern überbacken. Überall duftete es nach süßen und herzhaften Köstlichkeiten. Bis zum Abend verbrachten wir den Tag gemeinsam in der Stube, aßen Kuchen, tranken heißen Kakao oder saßen vor dem Kamin und lauschten Großvaters Seefahrergeschichten. Anna schien sehr glücklich. Sie probierte alle Süßspeisen aus und saß zusammen mit uns im Kamin. Am nächsten Tag standen wir früh auf, um Schnee zu schieben. Und nachdem wir die Einfahrt vor unserem Haus freigeschaufelt hatten, bauten wir alle zusammen einen Schneemann. Den ganzen Tag verbrachten wir draußen und nach der dritten Schneeballschlacht waren wir so durchgefroren, dass wir vor dem Schlafengehen ein heißes Bad nahmen. Wir genossen die wenigen Tage, die wir mit Anna verbrachten. Jetzt war schon Silvester und wir freuten uns alle auf den 1. Januar, an dem der heilige Vasilius kommen und uns nachts die Geschenke vor unsere Betten legen würde. Doch waren wir auch traurig, weil wir uns von Anna verabschieden mussten. Es war kurz vor Mitternacht, die anderen waren unten im Wohnzimmer und schenkten bereits Uso zum Anstoßen aus, als wir vier nach oben gingen, um uns von Anna zu verabschieden. Wir nahmen sie jeder noch einmal in die Arme, bevor es 12 schlug. Sie erstrahlte und ging durch das Fenster hinaus, den Hügel hinauf bis zur Kapelle, die wieder von dem hellen Weihnachtsstern erleuchtet war. Wir legten uns schlafen und schliefen tief und fest, als mitten in der Nacht der heilige Vasilius kam, um uns unsere Geschenke zu bringen. Als wir am nächsten Morgen aufstanden, fand jeder einen kleinen Sack mit Geschenken neben seinem Bett. Als ich in meinem Geschenkesack schaute, fand ich einen Gutschein für ein neues Fahrrad, das zu Hause auf mich wartete, einen Fußball und die goldene Bibel, die wir am Heiligabend geschenkt bekommen hatten und die auch Aris und Thais in ihren Säckchen fanden. Zum Essen gab es heute Vasilio Pita, das Vasiliusbrot, in das eine Drachmamünze eingebacken ist. Die ersten beiden Stücke waren dem heiligen Vasilius und dem Haus geweiht. Danach bekam jeder in der Familie ein Stück. Wer in seinem Stück die Münze findet, soll besonders viel Glück im neuen Jahr haben. Diesmal hatte meine Cousine Thais Glück. Nach dem Essen gingen wir hinaus, um an der Vasiliusprozession teilzunehmen, die von der Kirche kommend durch das ganze Dorf zog. Allen voran ging der Priester. In der Hand hielt er eine Ikone.